Die Liebe Gottes, der Friede Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Heute ist Neujahr, der erste Tag des neuen Jahres, und während wir vor 7 Tagen noch Weihnachten gefeiert haben und Wünsche anderer erfüllt haben oder darauf gehofft haben, dass unsere Wünsche erfüllt werden, so haben wir heute vielleicht Vorhaben im Herzen, zu deren Erfüllung wir niemand sonst brauchen außer uns selbst und unseren eigenen Willen, unsere eigene Bereitschaft. Die Jahreslosung, die uns für das Jahr 2017 von der Herrnhuter Brüdergemeinde als Begleitvers für das Jahr gegeben ist, die hat es ganz schön in sich. Mirjam Hamann hat das schon angedeutet. Dieser Vers formuliert nämlich nicht den Wunsch eines Menschen, sondern einen Wunsch, den Gott hat, für dessen Erfüllung er aber bereitwillige Menschen braucht. Da heißt es im 36. Kapitel des Propheten Hesekiel: Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und gebe einen neuen Geist in euch. Zunächst einmal sieht es gar nicht nach einem Wunsch aus, den Gott sich da selbst erfüllen will, sondern es klingt nach einem richtig tollen Angebot, ein neues Herz und ein neuer Geist. Das ist ein sehr ungewöhnliches Geschenk. Wer sollte das nicht annehmen wollen? Aber du hast es schon gesagt, ganz so einfach ist das dann doch nicht. Denn wenn ich Sie oder euch jetzt hier fragen würde, oder noch besser, Leute auf der Straße, brauchen Sie ein neues Herz? Dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, nee, ein neues Herz brauche ich nicht. Ich bin froh, dass meins ganz gut funktioniert. Es schlägt und eigentlich geht's mir ganz gut. Ich brauche kein neues Herz. Und wenn ich fragen würde, brauchen Sie einen neuen Geist, dann würde man mich wahrscheinlich noch erstaunter ansehen und gar nicht wissen, wovon ich spreche. Die meisten werden bei der Frage nach dem Herzen wahrscheinlich auch nicht an die Persönlichkeit eines Menschen denken, sondern eben an das Organherz. Ich habe uns das hier mal als Folie mitgebracht. Und zugegeben, dieses Herz ist natürlich nicht so schön wie das Herz, das wir mit den Händen formen oder was wir auch meist mit einem roten Stift malen. Aber es gibt Parallelen zwischen diesem Organherz und dem Herzen, von dem Hesekiel gesprochen hat, nämlich das Herz, das die Persönlichkeit meint, der Wille, die Gefühle und das Verhalten eines Menschen. Wenn wir dieses Organ hier anschauen, dann sehen wir nämlich den Zusammenhang zwischen Organ, also Herz, und Geist, Lebensatem. Also mir ist das erst wieder so richtig bewusst geworden, als ich dieses Bild gesehen habe, dass natürlich ein Herz ohne Lebensatem, ohne Sauerstoff gar nicht funktionieren kann. Das Herz pumpt ja das Blut und mit dem Blut den Sauerstoff. Das Herz ist der Motor für unseren Geist und der Geist ist sozusagen der Sprit für den Motor. Eins ohne das andere geht nicht, ist tot, funktioniert nicht. Ein Herz ohne Geist, ohne Lebensatem, ohne Sauerstoff ist tot. Aber ein Herz mit Geist, mit Odem, mit Lebensatem ist lebendig. Und das ist eigentlich auch schon das Gefährliche bei einer Herztransplantation. Mirjam Hamann hat das schon angesprochen. Ich habe mal ein Bild rausgesucht von einer Operation ganz generell. Denn bei einer Herztransplantation geht es um Leben und Tod. Und das macht uns Angst. Egal, ob es dann um das Organ geht oder um die neue Persönlichkeit. Darum ist das, was in der Jahreslosung als Geschenk daherkommt, etwas viel Größeres und viel Wertvolleres und eigentlich auch Gefährlicheres als ein Geschenk. Es ist nämlich der Urzustand, in den Gott den Menschen zurückversetzen möchte. Es ist eine Retransformation zurück in den Zustand des Paradieses. Und diesen Wunsch, den will Gott sich selbst erfüllen. Wie komme ich darauf, dass Gott sich diesen Wunsch selbst erfüllen will? Nun, Gott hat seinem Volk durch den Propheten Hesekiel genau das weitergesagt, nämlich dass die Gefangenschaft derer, die nach Babylon weggeführt wurden und auch derer, die unter der Fremdherrschaft der Babylonier in Jerusalem bleiben mussten, dass das eine Folge ihres bösen Wandels war, dass es eine Strafe dafür war, dass sie den Namen Gottes entehrt haben, dass sie Kompromisse eingegangen waren mit dem schnöden Mammon, wie wir so schön sagen, mit dem Geld, und dass sie Gottes Interessen mit den Interessen der Nachbar Völker den Interessen der Nachbarreligionen vermischt haben und dass sie Sünde taten, obwohl sie wussten, dass es Sünde ist. Sie hielten sich nicht an Gottes Gebote, sie beschmutzten seinen Namen, seine Ehre. Und darum bezeichnet Gott die Israeliten in diesem Fall auch als Menschen mit einem steinernen Herzen. Das heißt, das steinerne Herz steht hier nicht, wie wir vielleicht annehmen würden, für ein gefühlskaltes Herz, sondern für ein Herz, das Gott nicht kennt und das Gott nicht liebt und das Gottes Gebote nicht halten will. Und in diese Situation hinein sagt Gott, Vers 22, also kurz vor der Jahreslosung, die uns gegeben ist, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Völkern, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeigen werde, dass ich heilig bin. Fakt ist also, dass dieses Geschenk, das Gott uns hier anbietet, das Gott uns macht, dass er es nicht in erster Linie uns zuliebe macht, auch wenn es gut für uns ist, sondern er tut es um der Ehre seines eigenen Namens willen. Gottes Wille ist, und wir fragen ja so oft nach Gottes Willen, sein Wille ist, dass seine Herrlichkeit und seine Ehre unbeschmutzt bleiben und dass sein Volk, also das Volk, das nach seinem Namen genannt ist, das widerspiegelt, diese Herrlichkeit. Es ist eigentlich nichts anderes, als dass der Paradieszustand wiederhergestellt werden soll. Völliges Vertrauen zwischen den Geschöpfen und dem Schöpfer, zwischen Mensch und Gott. Nichts mehr, was trennt, keine Sünde mehr. Und wo zu Hesekiels Zeit noch auserwählte Menschen dieses neue Herz und diesen neuen Geist erhalten durften, so hat Jesus Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung dieses neue Leben für jeden Menschen erkauft, der es annehmen möchte, der das selbst will. Jesus hat die Möglichkeit geschaffen, für jeden von uns wiedergeboren zu werden, zu einer neuen Kreatur, zu einem neuen Geschöpf, zu einer neuen Persönlichkeit. Wir haben es vorhin gehört in der Schriftlesung im 2. Korintherbrief Kapitel 5. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Das ist die Erfüllung dieser Verheißung des Propheten Hesekiels. Das ist das großartige und barmherzige Angebot Gottes, dass er uns in den Urzustand des Paradieses zurückversetzen möchte, durch Jesus Christus. Er möchte uns durch Jesus mit sich selbst versöhnen. Der Schöpfer will wieder ganz eng mit seinen Geschöpfen verbunden sein. Das heißt, Jesus ist das Angebot, durch das wir Zugang haben zu diesem Geschenk. Ein neues Herz und ein neuer Geist. Ein Geschenk, das mich in die richtige Beziehung zu meinem Schöpfer zurückholt. Aber vielleicht zweifelst du jetzt, ob du dieses neue Herz und diesen neuen Geist überhaupt brauchst. Oder du denkst, habe ich schon, weiß ich alles schon. Zunächst zu denen, die denken, dass sie das nicht brauchen. Und egal, ob wir zu denen oder zu denen gehören, wir alle haben es nötig, immer mal wieder eine Bestandsaufnahme zu machen. Eine Bestandsaufnahme unseres Herzens, sozusagen zum Arzt zu gehen und ein EKG zu machen und mal schauen zu lassen, ist da wirklich alles in Ordnung? Vielleicht denken wir, unser Herz sieht gar nicht so schlimm aus. Aber wenn wir dann genauer hinschauen, dann sieht es vielleicht aus wie die Herzen, die ich mal herausgesucht habe. Vielleicht sind es verletzte Herzen, wo da und dort ein Pflaster klebt oder ein Herz übersät mit Narben oder ein ganz dunkles Herz, ein zerbrochenes Herz, ein Herz aus Stein, was nicht mehr fähig ist zu lieben, zu vergeben, barmherzig zu sein oder ein Herz, was zugemauert ist. Oder ein Herz, was gefangen ist, hinter Gefängnisgittern, was gerne frei sein will, aber nicht mehr frei sein kann. Vielleicht ist es gefangen in dem Gefängnis seiner Vergangenheit. Und vielleicht denken wir jetzt, naja, wenn man solch ein Herz hat, ein Herz, was vielleicht auch nur durch eine Maske funktioniert, dann ist ja klar, dass man ein neues Herz will. Aber so klar ist das gar nicht. Gerade jetzt kommt ein Film in die Kinos, Das kalte Herz. Und ich kenne diesen Film noch aus meiner Kindheit. Der wurde nämlich auch im DDR-Fernsehen gezeigt. Eine alte Verfilmung, eine wunderbare Verfilmung, wie ich finde. Diese neue Verfilmung, die jetzt in den Kinos ist, habe ich persönlich noch nicht gesehen. Es ist ein Märchen von Wilhelm Hauff, in dem von einem jungen Mann die Rede ist, der drei Wünsche frei hat und der sich natürlich, wie sollte man es anders erwarten, viel Geld und Wohlstand wünscht. Und der zudem noch so dumm ist, sein pulsierendes, sein lebendiges, sein fleischernes Herz gegen ein Herz aus Stein einzutauschen. Aber er merkt im Laufe seines Lebens, dass dieses Herz aus Stein sehr hinderlich ist, vor allen Dingen in seiner Beziehung zu seiner Frau. Und er möchte sein richtiges Herz zurück. Und besonders eindrücklich ist mir aus dieser alten Verfilmung diese Szene, wo dieser Mann wieder in die Höhle des Waldgeistes kommt, der damals das fleischerne Herz in ein Steinherz eintauschte, dass der ihm diese ganzen fleischernen, lebendigen, pulsierenden Herzen zeigt, die da an der Wand hängen, die andere Menschen schon eingetauscht hatten gegen ein Steinherz. So viele hatten sich schon dazu entschieden, lieber ein Herz aus Stein zu haben als ein lebendiges Herz. So viele schon hatten sich entschieden, ihre Persönlichkeit, ihre wahre Bestimmung für das vergängliche Glück des Geldes einzutauschen. Und wenn wir jetzt denken, ja, das würde ich nie machen, dann sieht die Realität vielleicht doch anders aus. Ist die Realität nicht die, dass wir uns auch manchmal wünschen, nichts zu fühlen oder zumindest nicht zu viel? Wer von uns hat sich nicht schon einmal gewünscht, keine Angst mehr zu haben, nicht aufgeregt zu sein, keine Fehler mehr zu machen, unempfänglich für Gefühle und Emotionen zu sein? Es gibt doch so viel Menschliches, Lebendiges, was uns immer mal wieder in unserem Leben zu behindern scheint. Einem Herzen aus Stein würde das bestimmt nicht so leicht passieren. So denken wir, und ehe es wir uns versehen, haben wir uns entschieden für dieses Herz aus Stein oder für diese Mauer, die uns schützt. Ehe wir es uns versehen, haben wir selbst unser Herz hinter die Gefängnistür geschlossen. Dann reißen wir uns zusammen, anstatt zu weinen, und wir zeigen die kühle Schulter an, statt die Verunsicherung. Wir geben uns cool, anstatt hilflos. Und selbst die Menschen, die Herzen haben, so wie ich sie vorhin hier gezeigt habe, also verletzte Herzen, vernarbte, gefangene Herzen, dunkle oder kalte Herzen, selbst diese Menschen gehen einer Herztransplantation geschickt aus dem Weg, weil sie wissen, dass dann eine Veränderung auf sie zukäme, dass dann nicht alles beim Alten bliebe, dass dann jemand genau dort hinschauen würde, wo ja sonst niemand hinschauen darf. Es ist doch auch so bequem und so ungefährlich, so sicher und vertraut, wenn alles beim Alten bleibt. Egal, wie schlecht das Alte sein mag. Wir wissen dann einfach, wie wir funktionieren. Wir haben uns eingerichtet hinter unseren Mauern. Wir wissen, wann wir welche Maske aufsetzen müssen. Das ist doch so viel besser, als sich auf ein neues Herz und einen neuen Geist einzulassen, wo ich überhaupt nicht weiß, was auf mich zukommt. Wir haben Angst. Auch das hat Mirjam Hamann in der Moderation vorhin schon so schön zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, Angst ist das Haupthindernis für uns Menschen, wieder in den Urzustand unseres Seins zurückzukommen. Angst vor Veränderung und Angst vor dem Neuen und letzten Endes auch Angst vor diesem unbekannten Gott. Die Angst lähmt unseren Willen und unsere Bereitschaft. Und jetzt komme ich zu denen, die sagen, ich habe aber schon dieses neue Herz und diesen neuen Geist, das ist gut. Aber ich glaube, selbst wenn wir uns durchgerungen haben zu diesem neuen Leben in Christus, dann schleicht sich auch bei uns immer mal wieder die Angst durch die Hintertür hinein und kann unser großes Ja ganz schnell einschüchtern und in einen Raum sperren in unserem Herzen, Dort darf Gott gerne herrschen und regieren. Diesen einen Raum in meinem Herzen darf er besitzen. Aber alle anderen, die bewache ich selbst. Das ist sicherer. Manche geben auch alle Räume ihres Herzens in Jesu Hand und sagen, herrsche du in ihnen, herrsche du in mir, in meinem Lebenshaus. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Aber diesen einen Raum, vielleicht ein Kellerraum oder ein Dachbodenraum, den brauchst du nicht zu sehen. Den Schlüssel zu diesem einen Raum, den behalte ich lieber selbst. Der wird dir gar nicht gefallen, dieser Raum, und der ist auch ganz unwichtig. Vielleicht finde ich den Schlüssel sogar selber nicht mehr, weil ich ihn zu gut versteckt habe. Wisst ihr, es gibt viele Möglichkeiten, wie es in unserem Herzen aussehen kann. Und diese Herzen, die wir gesehen haben, das sind die Herzen, die wir so gemeinhin malen. Aber vielleicht sieht dein Herz ganz anders aus. Vielleicht ähnelt es eher einem Garten, wo mal wieder Unkraut gejätet werden müsste. Oder es ähnelt einem Haus, wie ich es gerade beschrieben habe. Oder einem Baum oder einem Tisch, an dem viele Menschen sitzen, viele Stimmen in dir, die du immer wieder in Einklang bringen musst. Und wo vielleicht gar nicht so klar ist, wer dort das Haupt ist, wer dort wirklich regiert und den Ton angibt. Es gibt nur einen, der jedes Herz hier erforschen kann, und das ist Gott selbst. Und interessanterweise spielen wir aber gerade mit diesem Gott, der der Einzige ist, der wirklich jedes Herz erforschen kann und bis in den letzten Winkel kennt, mit dem Gott spielen wir eine Art Versteckspiel, obwohl das total sinnlos ist. Wir kommen uns dabei sehr clever vor, aber alles, was wir tun, ist doch eigentlich, uns selbst zu betrügen. Ich liebe so sehr den Satz in einem Brief von Jakobus in der Bibel, wo er schreibt, seid ihr nicht Täter des Worts, sondern nur Hörer allein, dann betrügt ihr euch selbst. Wir können diese Jahreslosung, die hier so schön dran gemacht wurde und die Sie ja auch als Postkarte in Händen halten, wir können sie lesen, wir können sie hören, aber wenn wir nicht sagen, ja Gott, ich will dieses neue Herz und ich will diesen neuen Geist und ich vertraue dir und ich lasse mich auf dich ein, wenn wir nicht Täter dieses Worts werden, wenn wir diesem Wort nicht vertrauen, dann spielt es überhaupt gar keine Rolle in unserem Leben. Dann gehen wir aus der Kirche, wir leben unser Leben und wir werden keine lebensverändernde Erfahrung machen. Derjenige, der uns immer wieder dazu bringt, uns selbst zu betrügen, nur Hörer des Wortes zu sein und nicht Täter, das ist der Vater der Lüge, der Vater des Betrugs, Satan. Er verführt uns immer wieder dazu, den bequemeren Weg zu gehen, dieser Operation aus dem Weg zu gehen. Der will uns beschwichtigen und sagen, hast du gar nicht nötig. Wurde einmal gemacht, aber jetzt ist alles okay, brauchst du nicht mehr hinschauen. Wenn ihr jemanden kennt, der schon einmal eine richtige Herztransplantation erlebt hat, dann werdet ihr wissen, man muss sich immer wieder kümmern, es muss immer wieder kontrolliert werden, ist noch alles in Ordnung? Wird das Herz angenommen? Funktioniert das? Muss man immer wieder kontrollieren. Ich sage dir, alles, was du dir vorgenommen hast für das neue Jahr, das ist nicht so wichtig wie ein neues Herz und ein neues Geist, das nur Gott dir schenken kann durch Jesus Christus. Denn was in diesem Leben sollte besser sein, als die engste Beziehung überhaupt zu haben zu dem, der dich erschaffen hat, zu dem Geber aller Gaben? Was sollte besser sein, als erfüllt zu sein von seinem Geist, von einem Geist, der das Böse hasst und der die Sünde nicht ausstehen kann und der trotzdem barmherzig und gnädig ist mit sich selbst und mit anderen? Was sollte besser sein, als ein Leben, wo ich aufs Engste mit meinem Schöpfer verbunden bin, wo ich nichts mehr verstecken muss, wo ich frei bin, wirklich frei bin, wo ich hinter keiner Mauer lebe, hinter keiner Gefängnistür, wo mich keine Wunde schmerzt, wo ich nichts verstecken muss, wo tiefe Wunden geheilt werden, wo Angst nicht mehr das letzte Wort hat und wo Sucht nicht mehr nötig ist. Versteht ihr, was das bedeutet? Wo Sucht nicht mehr nötig ist, du wirst es nicht mehr nötig haben, dich mit irgendwelchen anderen Dingen zu befriedigen, weil Gott dir Zufriedenheit schenkt. Was sollte besser sein, als jetzt schon im Himmel zu leben, in dem Licht, von dem so manch einer schwärmt, der eine Nahtoderfahrung gehabt hat? Habt ihr bestimmt auch schon gehört, dieses tolle Gefühl, das kannst du jetzt schon haben, wenn du in enger Verbindung mit deinem Schöpfer lebst. Was könnte besser sein, als vertrauensvoll in jeden neuen Tag des Jahres hineinzugehen, ganz egal, welche Schreckensnachricht dieser Tag bringen mag. Ich habe vorhin Fernsehen geschaut, die Nachrichten, und schon wieder so viele schlimme Nachrichten. Unfälle, Terroranschläge. Was bin ich dankbar, dass ich weiß, in wessen Hand mein Leben sicher ist. Ich weiß wirklich nicht, was besser sein könnte als dieses neue Herz und dieser neue Geist. Und um dieses Geschenk in Empfang nehmen zu können, also um wirklich ganz neu anfangen zu können mit Gott, gilt es eben, diese Entscheidung zu treffen für ihn und ihn zu bitten, gib mir dieses neue Herz und diesen neuen Geist und ihm die Erlaubnis zu erteilen, du darfst in alle Räume schauen. Du darfst auch den geheimen Raum betreten. Und du darfst dir so viel Zeit nehmen, wie du brauchst, für meine Herztransplantation. Ich vertraue dir. Du darfst mal richtig sauber machen bis in den letzten Winkel meines Herzens. Und du darfst gut durchlüften. Und du darfst auch die Mauern durchbrechen, die ich gebaut habe, um mich selber zu schützen, die mich am Ende aber doch nur einsam und unfähig zum Leben gemacht haben. Und ich darf sagen, ich weiß, du hast den Schlüssel zu meinem Gefängnis. Und ich vertraue dir auch, dass du den Weg nach draußen weißt. So wie Hesekiel damals diese Vision hatte von dem steinernen Herzen, das ein fleischernes Herz werden soll, so hatte er auch noch andere Visionen, die wir in den Kapiteln danach lesen, die uns zeigen, wie wunderbar und allmächtig unser Gott ist. Er hatte die Vision, dass selbst tote Gebeine wieder zum Leben erweckt werden können. Ein Kapitel später, Kapitel 37. Und diese Vision sollte nicht nur die Israeliten damals trösten, die nach Jerusalem in eine zerstörte und in Trümmern liegende Stadt zurückkehrten, sondern diese Vision soll jeden Menschen trösten, der auf sein Leben schaut und der das Gefühl hat, mein Leben ist ein einziger Scherbenhaufen. Diese Vision soll uns auch heute noch Hoffnung geben und Glauben an Veränderung und Neuanfang schenken. Oder da, wo Menschen sich getrennt haben, wo eine Distanz zwischen Ehepartnern entstanden ist, da sollen die Gräben wieder zugeschüttet werden. Da, wo Streit und Hass Menschen voneinander trennen, da kann Gott Wege wieder zueinander schaffen, so wie er es damals Hesekiel hat sehen lassen in einer weiteren Vision, im Kapitel 38, wo er verspricht, dass Juda und Israel, also ein zweigeteiltes Land, wieder ein Land werden soll. Diese zwei Visionen werden bei Hesekiel in diesen beiden Kapiteln beschrieben, um dem Zuhörer und dem Leser darzulegen, dass dem Schöpfer des Himmels und der Erde kein Ding unmöglich ist. Er ist der Herr über Leben und Tod. Er kann alles neu machen. Er kann gefangene Herzen befreien, verwundete Herzen verbinden, traurige und einsame Herzen froh und wirklich glücklich machen, verschmutzte Herzen reinigen und liebesunfähige Herzen liebevoll und barmherzig machen. Wir sehen solche Herzensumwandlungen bei vielen Menschen. Wir sehen sie in der Bibel, zum Beispiel bei dem reichen Zöllner Zachäus, der nur durch einen barmherzigen und wertvollen Blick von Jesus zurückgeholt wird ins Leben. Wir sehen diese Veränderung und diesen Neuanfang bei Paulus, bei dem aus eigensinnigem Eifer ein göttlicher Eifer wurde. Und wir sehen sie auch viele hundert Jahre später bei Martin Luther, dessen ängstliches und bedrohtes Herz zu einem mutigen und befreiten Herzen wurde. Dieses Jahr, 2017, feiern wir das Jubiläum der Reformation. Und ich sage, wenn eine Reformation wieder möglich sein soll in unserem Land, in dieser Welt, dann doch nur durch eine Transformation, nämlich eine Transformation unserer Herzen. Gott selbst wird diese Welt, wird seine Kirche, wird die Christen und jeden Menschen, der sich dazu einladen lässt, so umgestalten, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln, dass wir wirklich seine Gebote lieben und danach leben. Dass wir mit unserem Leben, seinem Namen wirklich alle Ehre machen. Dass niemand mehr mit dem Finger auf uns zeigt und sagt, ihr Christen seid doch alles nur Heuchler. Sondern dass man auf uns schaut und sagt, ich sehe in deinem Leben, den lebendigen Gott wiedergespiegelt. Ich sehe die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Ich spüre die Liebe und die Gnade Gottes durch dein Leben. Das kann Gott schaffen, wenn wir bereit sind, unsere Herzen transformieren zu lassen, transplantieren zu lassen von ihm. Es braucht dafür nur eine Bestandsaufnahme, wie es jetzt in deinem eigenen Herzen aussieht und die Beantwortung der Frage: Willst du von Gott ein neues, ein reines Herz, ein lebendiges Herz, das durchflutet wird durch seinen Heiligen Geist? Und wenn du das willst, dann sprich in der Stille dein Ja. Du kannst das jetzt tun, in dem etwas längeren Vorspiel des nächsten Liedes, aber du kannst das auch auf dem Heimweg tun, du kannst es jeden Tag aufs Neue tun, immer wieder. Reinige dein Herz immer wieder, dass es Gottes Herrlichkeit und sein Leben widerspiegelt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.